Ja, schönen guten Abend. Ich bin sehr froh, hier zu sein, und bin sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde, hier ein paar Worte zu sprechen. Und es ist für mich sehr besonders, hier in diesem Gebäude tatsächlich, den Vortrag zu halten. Das wusste ich am Anfang nicht, als ihr mich gefragt hattet, ja, willst du nicht nach Tübingen kommen, ein bisschen was erzählen? Und gesagt, ja, das mache ich gerne. Aber dass es tatsächlich im Käppi ist, das ist schon nochmal, was ganz anderes. Also mir wurde gesagt, das ist jetzt nicht mehr das Käppi, sondern die Mensa für alle, aber für mich ist das das Käppi. Ich habe da hinten im Keller unten den Cola-Automaten aufgefüllt. Ich war hier in der SMV jahrelang aktiv, war Unterstufensprecher. War Klassensprecher, war Stufensprecher und würde sagen, eher mal so ein Einserkandidat. Ja, also lauter solche Sachen, was man hier so in Tübingen macht, was man hier so im bürgerlichen Leben durchläuft. Und warum erzähle ich das? Weil es hat ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, weil mir leider relativ früh bewusst geworden ist, dass Engagement eigentlich vor Diskriminierung schützt. Ja, es wird ja immer getan, so, ja, hier Integration, Integration, ihr müsst euch integrieren, was auch immer das genau heißen soll und wer auch immer ihr seid. Und dann ist alles gut. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. So. Es gibt von Samy Deluxe, einem Rapper, eine Zeile in dem Lied Adriano, letzte Warnung. Ich hörte schon im Kindergarten Weiße zu mir N-Wort sagen. So. Bei mir hat das noch früher angefangen, bei ihm wahrscheinlich auch, und zwar im Kinderwagen, nicht im Kindergarten. Ja. Hier in Tübingen, in dieser Stadt, auf dem Marktplatz. In der Jugend ging es dann weiter, da sind wir feiern gegangen. Ich weiß nicht, ob es die Sunshine-Partys noch gibt. Sie noch? Sunshine-Partys? Nee, gibt es nicht mehr. Okay. Ja, doch noch? Gibt es noch? Okay. Also früher waren immer die Sunshine-Partys oben auf dem Berg. Großartig, ja, wir gehen jetzt feiern, mit 16 endlich einen Personalausweis, stehe ich vor der Tür, und eine Person, mit der ich verwandt bin, die weiß es, jünger als ich, unter 16, kommt mit ihrem gefälschten Schülerausweis auf die Party rein. Und ich gehe da hinterher mit meinem Personalausweis und ich komme nicht rein. So, ja, und dann ist ja okay. Und das ist natürlich nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals passiert. Gab jetzt ja auch in Reutlingen Klagen dazu. Und noch eine andere Erfahrung war, wir waren feiern nach dem Abi. Ja, Abitur, ja, endlich geschafft, jetzt hier Abitur, lass mal richtig steil gehen. Im Zentrum Zoo, gibt es das noch? Nee? Okay, ja, Zentrum Zoo gibt es auch nicht mehr. In der Weststadt waren da feiern, richtig gut gefeiert, sind dann hier die Uhlandstraße lang gelaufen, irgendwann morgens um 5 zum Café Lieb, das ist jetzt der Padefke. Und morgens um 5 und ja, hier geklopft, wir wollen jetzt schon mal rein und Brezeln haben. Und es war noch nicht offen. Ja, da war so ein Gitter so, und dann die Leute sagen, hier, mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf. Und ich war eher so ein zurückhaltender Typ, was sowas anging. Ja, die anderen standen oben und haben ja, hier, mach jetzt auf. Ich meinte, hey, komm, lass die in Ruhe. Und habe mich unten auf den Bordstein gesetzt, so, hey, komm, lass doch noch die halbe Stunde warten. Ich glaube, 5:30 Uhr haben die damals aufgemacht. Und dann kriegen wir schon unsere Brezel. Und die haben immer weitergemacht, so. Und dann 10 Minuten später kamen drei Polizeiwagen. Ja, zwei, drei Polizeiwagen, vorbei, ja, hier Uhlandstraße, sind ausgestiegen. Und nach 2, 3 Minuten sind dann meine Kollegen, die alle betrunken waren und ich war nicht betrunken, weitergelaufen. Und ich war umringelt von 5, 6, 7 Polizisten, die meinen Ausweis kontrolliert haben. Und dann gesagt, was macht der denn hier und so weiter. Und angerufen, ja, hier, wer ist da und so weiter. So, ja. Stehe ich da, Abitur, Einserkandidat, bla bla bla. Diese ganze Geschichte, das hat überhaupt, die Polizei kommt ja nicht und fragt, ja, was hast du denn für ein Abitur gemacht? So, ja, also diese Perspektive, Integration, oder wenn man sich ganz anstrengt und ja, wirklich immer sein Bestes gibt, das hat nichts damit zu tun, ob man diskriminiert wird oder nicht. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte und deshalb bin ich so dankbar, dass es Takt gibt. Ich bin wirklich dankbar, dass die Stadt sich entschieden hat, diesen Antrag zu stellen, dass ADES so eine tolle Arbeit hier macht und dass ich auch heute noch ein bisschen meine, sag ich mal, Fachexpertise auch nochmal teilen darf. Weil es nichts ist, was neu ist. Jetzt nicht irgendwas, man denkt, jetzt hier Geflüchtete und in Deutschland und in Berlin und Tübingen und jetzt irgendwie ein neues Thema. Das ist überhaupt gar kein neues Thema. Es ist ein ganz, ganz altes Thema und das betrifft alle Gesellschaftsschichten und ich finde es echt großartig. Ich muss auch sagen, Respekt, wie ihr das hier aufzieht, ja, von der Sprache her, von den Konzeptionen, da kann sich Berlin auch noch einiges abschauen. Ja, man sagt immer, Berlin ist so weit voraus. Nee, nee, nee. Also in Berlin, da haben wir auch noch viel zu tun. Und ich freue mich jetzt hier ein bisschen von meiner Arbeit zu berichten. Es ist ein sehr fachlicher Vortrag, weil ich davon ausgehe, dass alle, die hier sind, eigentlich inhaltlich hinter dem Thema stehen. Ja, ich muss jetzt hier keine Rede halten, ja, komm hier und tolle Gesellschaft und lass uns doch alle, sondern ich habe die Wahrnehmung, dass wir eigentlich mehr ins Fachliche gehen müssen, um gemeinsam sozusagen unser Wissensniveau, was Diskriminierung angeht, zu erhöhen. So, das heißt, wenn es ein bisschen zu viel ist, einfach bei 2, 3 Folien dann ein bisschen abschalten und wieder bei der nächsten Folie mit zuhören. Und dann können wir nachher im Gespräch, wenn es nochmal Fragen gibt, kann ich gerne auch nochmal auf ein paar Punkte eingehen. Der Vortrag hat den Namen Brücken bauen für ein Miteinander in Vielfalt, Fundamente antirassistischer Praxis. Warum? weil ich die Wahrnehmung habe, dass es oft immer wieder in den Raum gestellt wird, vor allem Menschen aus binationalen Familien sollten BrückenbauerInnen sein. So, wohin auch immer, zwischen wem auch immer, aber das ist sozusagen so eine Geschichte, die immer und immer wieder erwähnt wird. Und ich habe mir gesagt, okay, dann lass das mal ernst nehmen und sagen, wie baut man eigentlich Brücken? Ja, ich werde gleich noch ein Video zeigen, wie man Brücken baut. Dann geht es darum, was lässt sich daraus für die Institutionalisierung, für Vielfalt und Empowerment sagen? Und zuletzt, welche Konsequenzen ergeben sich auf gesetzlicher, organisations- und aber auch auf Grassroots-aktivistischer Ebene daraus? Unter den 50- bis 55-Jährigen haben etwa 17% einen sogenannten Migrationshintergrund, also erste oder zweite Generation. Und je jünger wir werden, desto vielfältiger werden wir. Ja, zwischen 0 und 5 Jahren haben etwa 38% einen sogenannten Migrationshintergrund. Wenn man das nochmal ein bisschen genauer anschaut, ist es tatsächlich so, dass Berlin da nicht auf Platz 1 ist, aber mit 49,7% der Kinder unter 6 Jahren da schon auch einen sehr großen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund haben. Und tatsächlich in Städten wie Frankfurt am Main gehen wir an die 70%. Ja? Das heißt, das, was wir im öffentlichen Diskurs so zu Mehrheit und Minderheit haben, dreht sich eigentlich gerade total um und hat sich schon umgedreht. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben, und das wird noch viel mehr die Gesellschaft sein, in der wir zukünftig leben werden. Und ein Punkt, auf den möchte ich nochmal kurz eingehen, von der Sprache, über was reden wir da eigentlich? Also gerade jetzt nur in der Dimension, was man grob nennen könnte, Einwanderungsgesellschaft, und zwar die Abgrenzung zwischen Migrationshintergrund und von rassistischer Diskriminierung betroffen zu sein. Das ist nicht das Gleiche. Der Migrationshintergrund wird vom Statistischen Bundesamt unter anderem definiert als Menschen der ersten oder zweiten Einwandererinnen-Generation. Ja? Ich denke, das ist relativ klar, das kennen die meisten, das heißt aber auch, dass ein weißer Mensch oder ein weißer Jugendlicher hier auf der Schule beispielsweise mit einem weißen deutschen Elternteil und einem anderen weißen deutschen Elternteil, der in der Vergangenheit mal einen schwedischen Pass hatte, auch per Definition einen Migrationshintergrund hat. So, statistisch ist einfach so, ist ein Fakt. Wir wissen aber alle, wenn wir von dem Migrationshintergrund sprechen in der Öffentlichkeit, sind diese Menschen nicht gemeint. Kein Mensch spricht von weißen Schwedinnen, kein Mensch spricht von weißen was auch immer. Ja? Im Unterschied dazu gibt es laut Bundesregierung 4 Gruppen, die in besonderer Weise in Deutschland von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Das sind unter anderem muslimische Menschen, beziehungsweise als Muslime diskriminierte Menschen. Als Muslime diskriminierte Menschen sind beispielsweise, wenn wir uns eine Frau vorstellen, deren Vorfahren aus der Türkei kommen, dann wird sie von anderen gegebenenfalls als Muslima wahrgenommen und kann potenziell antimuslimischen Rassismus erfahren, völlig unabhängig davon, ob sie selber Muslima ist oder nicht. Ja, kann auch Atheistin sein. Das hat nichts damit zu tun, ob sie sich selbst so sieht. Deshalb als Muslime diskriminierte Menschen. Dann jüdische Menschen, Sinti und Roma und schwarze Menschen. Ja, und selbstverständlich gibt es mehrfach Überschneidungen. Es gibt auch schwarze Muslimas, es gibt schwarze Menschen, die haben einen Migrationshintergrund. Bei uns im Verein, den ihr benannt hattet, sind bei den Gründungsmitgliedern tatsächlich welche schwarze Menschen in der 5. Generation in Deutschland und haben schon wieder Kinder. Aber natürlich gibt es auch schwarze Menschen in der 1. und 2. Generation. Es gibt schwarze Sintessas und so weiter und so fort. Das sind die 4 Gruppen, die laut Bundesregierung in besonderer Weise von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Und das muss sich nicht unbedingt mit dem Migrationshintergrund überschneiden, kann sich aber überschneiden. Ja, was ich wahrgenommen habe und im Hinterkopf behalten, sozusagen, dass wir gesellschaftspolitisch oft die Annahme haben, okay, Menschen aus binationalen Communities sollten diese Brücken bauen, unter anderem. Ja? Ich denke, was völlig klar ist und offensichtlich ist, dass Brücken professionell geplant werden müssen. Ja? Die müssen professionell sein, und dann ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn Brücken einen zu großen Höhenunterschied überwinden müssen? Ja? Und das eine Ufer höher ist als das andere. Ja? Kein Mensch würde so eine Brücke bauen. Es macht einfach keinen Sinn. Wenn hier das eine Ufer ist, hier ist das andere, und dann bauen wir hier eine Brücke. Ja? Du hattest vorher gefragt, okay, was muss eigentlich passieren, dass wir auf Augenhöhe miteinander interagieren können? Zweitens ist, denke ich, auch völlig offensichtlich, dass Brücken stabil sein müssen. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn Brücken nicht an beiden Ufern auf einem festen Fundament stehen? Ja, also wenn eine Seite ist total fest und Beton und Stahlbeton und Stützen, auf dem anderen Ufer ist irgendwie gar nichts zu sehen. Drittens ist, denke ich, auch völlig offensichtlich, Brücken müssen akzeptiert sein. Ja? Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn man Brücken an der falschen Stelle baut, irgendwohin ins Niemandsland, und auf der anderen Seite steht niemand und will gar nicht über diese Brücke drüber laufen. Und zu guter Letzt, ich denke, ist auch völlig offensichtlich, dass Brückenbauen viele Expertinnen braucht. Und was passiert eigentlich, wenn Brücken nur von ganz wenigen, oft sehr überlasteten Individuen gebaut werden sollen, an die unglaublich viele Erwartungen gestellt werden? Und da könnte man auch noch viele weitere Punkte machen. Aus meiner Perspektive ziehe ich für mich sozusagen auf die Perspektive der Institutionalisierung von Vielfalt und Empowerment Folgendes. Die Institutionalisierung von Vielfalt und Empowerment impliziert, da beide Ufer auf einem ähnlichen Niveau sein müssen, beide Ufer befestigt werden und stabil sein müssen, ist es unabdingbar, dass rassistisch diskriminierte Menschen ihr Ufer stärken, indem sie sich zusammenschließen und austauschen, stärken und vernetzen, Institutionen oder Zusammenschlüsse gründen und umfassend unterstützt bzw. finanziell gefördert werden. So, und dann ist, denke ich, ist für mich auch völlig klar dieser Rückschluss. Dann ist die Frage, was hält uns eigentlich davon ab, Brücken zu bauen und auch das niedrigere Ufer zu erhöhen und zu stabilisieren? Was hält uns eigentlich davon ab? Und was muss passieren, um Vielfalt und Empowerment zu institutionalisieren? In Bezug auf Gesetze, in Bezug auf Organisationen und die Verwaltung und in Bezug auf Grassroots-Aktivismus. Auf diese drei Fragen will ich jetzt eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier im Raum einen Konsens gibt, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Ziel haben, in einer inklusiven Gesellschaft leben zu wollen, in der die Menschenrechte voll zur Geltung kommen. So. Und von diesem Ziel hält uns unter anderem ab unterschiedliche Diskriminierungsdimensionen. Einmal sexistische Diskriminierung, rassistische Diskriminierung und andere Diskriminierungsformen. Und ich denke, es ist wichtig, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Was ist das eigentlich? Deutschland hat in den 60er Jahren bereits die sogenannte UN-Antirassismus-Konvention ratifiziert. Wer kennt die UN-Antirassismus-Konvention? Einmal die Hand heben. 5 Leute. Das ist anwendbares Bundesrecht. Ja, das ist, was ich Ihnen gleich zeige, ist die einzige in Deutschland rechtlich gültige Definition rassistischer Diskriminierung. Hat mir niemand erzählt, an dieser Schule niemand erzählt, hat mir niemand im Studium erzählt, das habe ich selber in aktivistischen Kreisen gelernt erst. Und es ist Menschenrecht. Und wir kennen es nicht, weil es nicht weitergetragen wird, weil es uns nicht weitergegeben wird. Dort heißt es, in diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck Rassendiskriminierung jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. Das ist eine sehr umfassende Definition. Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, was das eigentlich alles impliziert. Müssen Sie nicht alles mitnehmen, deshalb möchte ich Sie nur auf eine Sache hinweisen, und zwar das Ganze in der Mitte, die zum Ziel oder zur Folge hat. Das rassistische Diskriminierung mit dem Ziel ist das, was wir normalerweise im öffentlichen Diskurs diskutieren. Ja? Intentionale rassistische Diskriminierung, etwas platt runtergedrückt, wenn Menschen auf der Straße rumlaufen und schwarze Menschen versuchen, den Kopf einzuschlagen, ist das Rassismus, selbstverständlich. So. Der viel entscheidendere Teil ist aber der zweite Teil, die zur Folge hat. Ja? Das heißt, all die vermeintlich neutralen Prozesse, Regeln und Verfahren, die zwar nicht intendiert, aber trotzdem Menschen rassistisch diskriminieren, sind Teil der Definition rassistischer Diskriminierung aus Perspektive der Vereinten Nationen. So, und das ist nicht nur im Bereich Rassismus so, sondern das Interessante ist, das müssen Sie nicht lesen, das ist die Definition sexistischer Diskriminierung, auch auf menschenrechtlicher Ebene, das ist genau die gleiche Definition. Strukturell brauchen Sie nicht lesen, es ist genau der gleiche Text, nur die Kategorien sind ausgetauscht. Ja? In beiden Bereichen ist es sowohl intentional als auch nicht intentionale Diskriminierung, ist davon abgedeckt. So, und da brauchen wir auch gar nicht im öffentlichen Diskurs, mit, ja, ich wollte das nicht und so weiter und so fort, hattest du ja vorher schon angedeutet, es ist völlig irrelevant, was wir wollten, sondern was ist die Wirkung. Und in unserer Arbeit haben wir uns mal angeschaut, okay, was macht eigentlich der öffentliche Sektor, um diesen Zaun abzubauen oder Kisten zu bauen? Und weil es wir sozusagen in Deutschland die meiste Erfahrung haben mit sexistischer Diskriminierung und am meisten Expertise haben, will ich da einmal kurz drauf eingehen. Und zwar gibt es auf Bundesebene das sogenannte Bundesgleichstellungsgesetz. Das ist ein Gesetz, das den Staat verpflichtet, für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen innerhalb der Bundesbehörden. So. Auf Landesebene gibt es in vielen Bundesländern sehr ähnliche Gesetze, die heißen sogenannte Landesgleichstellungsgesetze, LGG, wo es auch darum geht, Frauen und Männer gleichzustellen im öffentlichen Sektor. Und wenn man sich all diese Gesetze anschaut, auf Bundesebene und Landesebene, durch das Inhaltsverzeichnis geht, Gleichstellungspläne und so weiter und so fort, merkt man, dass im Endeffekt alle Maßnahmen auf Daten basieren. Ja, das kennen Sie aus dem öffentlichen Diskurs, dann steht in der Zeitung, in der Behörde sind so und so viele Frauen in Führungspositionen, sagen wir mal 10, wir wissen, es gibt mindestens 50% in der Gesellschaft und hier haben wir das Mismatch. Und deshalb brauchen wir Gleichstellungspläne. So, wenn wir uns das im Bereich rassistische Diskriminierung anschauen, gibt es fast gar nichts. Es gibt auf Bundesebene kein Gesetz, das Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, aktiv fördert. Das ist eine Gesetzeslücke, gibt es nicht. Auf Landesebene gibt es das auch nicht. Ja, es gibt beispielsweise jetzt hier das Beispiel Berlin, das sogenannte Partizipations- und Integrationsgesetz. Das ist aber erstens vom Schutzniveau deutlich geringer als das Landesgleichstellungsgesetz. Da wird an keiner Stelle von Diskriminierung gesprochen, sondern es hat eher so einen, sag ich mal, so einen kulturellen Touch. Ja, da geht es nicht um Gleichstellung und deshalb gibt es auch keine Daten. In Berlin, und ich weiß nicht, wie das jetzt hier in Tübingen ist, gibt es keine Daten darüber, wie viele Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind oder einen Migrationshintergrund haben, in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Und das gilt übrigens für alle Sektoren. Ja, in meiner Arbeit spreche ich auch unter anderem mit Personalzuständigen, auch von großen Unternehmen. Wenn Sie sich ein Unternehmen vorstellen mit 300.000 Mitarbeitenden, und wenn Sie wissen, wo wie viele Frauen sind, können Sie Frauen fördern. Wenn Sie nicht wissen, wie viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in diesem Unternehmen arbeiten, können Sie die gar nicht fördern, weil Sie ja gar nicht alle persönlich kennen können. Und deshalb ist auch eine unserer Broschüren, die wir zu dem Thema veröffentlichten, wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Ja, wir leben in einer DIN A4 bürokratischen Gesellschaft und wenn wir Rassismus nicht versuchen zu erfassen, ist auch völlig klar, dass es uns eigentlich nicht so wichtig ist. Ich will noch mal ein bisschen tiefer reingehen, auch wenn es auf einer gesetzlichen Ebene ist und ein bisschen technisch, aber ich glaube, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. In Berlin, hatte ich ja gesagt, gibt es das sogenannte Landesgleichstellungsgesetz zur Gleichstellung der Geschlechter. Und dort heißt es, Frauen und Männer sind gleichzustellen. Punkt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung werden nach Maßgabe dieses Gesetzes Frauen gefördert und bestehende Benachteiligungen von Frauen abgebaut. Auf der anderen Seite gibt es auch, wie gesagt, das Partizipations- und Integrationsgesetz. Dort heißt es, erfolgreiche Integration setzt sowohl das Angebot an die Bevölkerung mit Migrationshintergrund zur Beteiligung, als auch den Willen und das Engagement der Menschen mit Migrationshintergrund zur Integration voraus. Ich finde, wenn man das so nebeneinander stellt, ist völlig klar, dass das, ich muss das so sagen, das ist konzeptioneller Schwachsinn. Ja? Also wir haben gesehen, auf menschenrechtlicher Ebene sind das beides strukturelle Diskriminierungsdimensionen, wo es keinen Unterschied gibt. Und in der Umsetzung im Alltag auf Gesetzesebene würde Gott sei Dank niemand mehr schreiben, ja, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen, aber die müssen sich schon auch anstrengen, dass sie nicht diskriminiert werden. Das würde niemand mehr in Gesetze so schreiben. Das ist keine Rede. Also es ist nicht sozusagen, es gibt politische Positionen und die einen halten eine Rede jetzt irgendwie auf dem Marktplatz und sagen, ja, ja, ja. Das ist Gesetzestext. Das steht so in unseren Gesetzen drin. Und ich denke, hier wird sehr klar, was da für ein eklatanter Misfit ist. Ja, also was wir unter Integration verstehen und was wir auf der anderen Seite unter Gleichstellung verstehen. So, was sind die Konsequenzen daraus für die Institutionalisierung von Vielfalt und Empowerment auf gesetzlicher Ebene? Ich denke, das ist ziemlich klar und ziemlich straight. Wir brauchen erweiterte Gleichstellungsgesetze auf Bundes- und Länderebene, die Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, gleichstellen. Und zwar nicht integrieren, dafür aktiv fördern und eine Erhebung von entsprechenden Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten. So. Ich denke, auf der analytischen Ebene ist das ziemlich deutlich, dass es dafür gerade keinen politischen Willen gibt, ist leider auch deutlich. Wir haben in Berlin dafür aber zumindest schon mal einen Vorschlag gemacht, wie das in einem Gesetz aussehen könnte. Ja, dieses Gesetz, das Partizipations- und Integrationsgesetz, wird gerade in Berlin evaluiert. Und wir haben gesagt, okay, wenn das jetzt neu geschrieben wird, machen wir einen Vorschlag, wie das neu geschrieben werden sollte. Und ich habe das mitgebracht, weil ich glaube, dass sozusagen vom Denkansatz auch was ist, was man in anderen Bereichen, in anderen Städten, auch wenn es da keine Gesetze gibt, ich weiß jetzt, dass Tübingen keine Gesetze erlässt, aber sozusagen mitnehmen könnte. Unser Vorschlag wäre, rassistisch Diskriminierte und rassistisch nicht Diskriminierte sowie Menschen ohne Migrationshintergrund und Menschen mit Migrationshintergrund sind gleichzustellen. Zur Verwirklichung der Gleichstellung werden nach Maßgabe dieses Gesetzes rassistisch Diskriminierte und Menschen mit Migrationshintergrund gefördert und bestehende Benachteiligungen für diese abgebaut. Ja, also nicht mehr der Gedanke fordern und fördern, so ja, okay, wir geben euch auch ein bisschen was, aber ihr müsst euch auch anstellen, sondern einfach, nee, es geht einfach um Gleichstellung, fertig. Zweitens, was ist eigentlich die Konsequenz für die Institutionalisierung von Vielfalt und Empowerment auf Organisations- und Verwaltungsebene? Hier denke ich, dass die Förderung von Empowerment innerhalb von Organisationen institutionalisiert werden muss. Ja? Das kann nicht mehr nur punktuell sein. Blöd ausgedrückt, es reicht nicht, einfach nur Couscous in der Mensa zu verkaufen. Das ist was ganz häufig passiert in Unternehmen. Ja, super, wir machen jetzt einen Diversity-Tag, einen Tag im Jahr, juhu, wir sind vielfältig. Und dann kriegen wir es vielleicht noch hin, dass wir Couscous verkaufen. Das ist ein guter erster Schritt. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, das ist nicht das Gleiche wie Gleichstellung. So, wir brauchen Institutionalisierung von Empowerment und die ganzen Prozesse und Verfahren müssen gestärkt werden. Das heißt, diese Brücken müssen geplant werden. Ja, das ist nichts, was man heute macht, mal schnell, ja komm jetzt, okay, Vielfalt ist auch noch auf dem Tisch, okay, wir müssen irgendwas machen, ja, lass mal eine Konferenz schnell machen oder hier, das ist ja völlig klar, in dem anderen Bereich, wo Brücken gebaut werden von TechnikerInnen, von ExpertInnen, das wird über Jahre gemacht, da sind unterschiedliche Leute dabei und die machen das professionell. Zweitens, analog zur Geschlechtergerechtigkeit. Rassistisch diskriminierte Menschen müssen spezifisch gefördert werden. Entsprechende Interessenvertretungen und Zusammenschlüsse müssen unterstützt werden. Empowerment ist okay und nicht rassistisch. Ja, und es braucht auch eine kritische Masse. So wie hier vor von Empowerment gesprochen wurde, war mein Eindruck, dass es in Tübingen was ist, was Konsens ist. Das hoffe ich mal. Wenn das so ist, dann sind sie da weiter voraus als in Berlin. Ja, also uns wird oft gesagt, das wurde kurz angedeutet, Vorsitzender von Each One Teach One. Das ist wahrscheinlich in Deutschland, gegebenenfalls sogar in Europa, der größte Empowerment-Verein von schwarzen Menschen. Ja, wir haben mittlerweile 15 Angestellte. Das gab es in der Bundesrepublik so noch nie. Und am Anfang wurde uns immer gesagt, ja Moment mal, wenn viele schwarze Menschen in einen Raum gehen und sich empowern, ist das rassistisch. Warum? Weil weiße Menschen am Anfang erstmal nicht dabei sind. Auch das, würde ich sagen, ist inhaltlich falsch. Wir würden auch am Anfang bei der Frauenbewegung nicht sagen, dass es sexistisch ist, wenn Frauen sich zusammentun und sagen, wir machen was gegen Sexismus. Das ist extrem wichtig. Das heißt ja nicht, dass Frauen sich dann immer einsperren und nur noch unter Frauen untereinander sind oder Transmenschen oder Intermenschen, sondern dass es um einen Stärkungsprozess geht, um überhaupt erstmal Netzwerke aufzubauen, Erfahrungen auszutauschen und so weiter und so fort, was ja auch vor eben schon mal angedeutet wurde. Und was völlig klar ist, es braucht eine kritische Masse. Ja, es gibt immer so Partizipationserwartungen, dass Individuen alleine die Rassismuserfahrung machen und sich an irgendeinen Tisch setzen und mitsprechen und ja, was ist denn deine Erfahrung und so weiter und so fort. Das ist extrem schwer, das alleine zu machen, wenn man keine kritische Masse hat und weiß, okay, ich spreche jetzt hier nicht nur für eine Person, nicht nur für zwei, sondern für mehrere Personen, die meine Erfahrung teilen. Dritter Punkt, es reicht nicht, die Frauenbeauftragte umzubenennen. Das ist das, was ganz häufig passiert. Warum? Weil oft Führungskräfte, die ganz oben sind, oft Männer, auf das Thema nicht so richtig Bock haben, keine Lust haben, dann sagen, nee, jetzt kommt auch noch der Rassismus, okay, dann soll einfach die Gleichstellungsbeauftragte, heißt jetzt Diversity-Beauftragte, fertig und die soll in der gleichen Arbeitszeit doppelt so viel arbeiten mit weniger Budget. So. Es reicht nicht, einfach nur sozusagen das Label zu ändern. Ich denke, das ist auch klar. Und ein weiterer Punkt, der sich jetzt zeigt, ich kenne echt einige Leute, die mittlerweile es geschafft haben, in Anführungsstrichen, innerhalb von Organisationen arbeiten, auch auf Führungsebene. Aber es ist aus ihrer Erfahrungsexpertise total klar, dass die Strukturen so geändert werden müssen, dass rassistisch diskriminierte in Organisationen überhaupt bestehen können. Ja, dass sie dort drastisch ausgedrückt überleben können. Und die Frage dahinter ist, wie sichert man eigentlich diese Menschen ab, die auf diesem Vorschnabel sind? Ja, das haben Sie ja gesehen, immer so ein Stückchen weiter und irgendwie an allen Enden wird gezogen. Was machen wir mit diesen Menschen, die diese Arbeit oft ehrenamtlich machen? Da ist auch völlig egal, ob die von Rassismus betroffen sind, weiß sind, Männer sind, Frauen sind. Alle Menschen, die diese wichtige Arbeit machen, sozusagen an den Rändern, in welche Richtung auch immer, wie kann man die absichern? Warum? Weil die oft unter Beschuss sind, diffamiert werden, angegriffen werden, nochmal zusätzlich diskriminiert werden, weil sie sich für eine gerechte Gesellschaft einsetzen. So, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, gerade für die Leute, die sagen, okay, ist jetzt nicht so mein Alltagsthema, ich muss jetzt nicht jeden Tag hier auf die Straße gehen, zu gucken, okay, wenn ich das nicht mache, wie kann ich dann vielleicht die das machen, zumindest stärken? Emotional, sozial, wie auch immer. Und letzter Punkt in dem Bereich, ich denke, das ist auch völlig klar geworden aus dem Bereich, dem technischen Brückenbau, es braucht eine Professionalisierung der Einwanderungsgesellschaft. Ich bin viel im Austausch mit Ministerien, mit der Verwaltung, wem auch immer, und das Nichtwissen über diese Bereiche ist wirklich erschreckend. Ja, also die kennen ihre eigenen Gesetze oft nicht. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, das ist nicht böswillig, sondern die sind oft einfach überarbeitet. Warum? Weil Verwaltungsabbau und so weiter und so fort. Und machen wir noch das und machen wir noch das und machen wir noch das. Aber auch hier wieder, es ist egal, ob das nicht böswillig ist, aus Überarbeitung, es hat trotzdem den Effekt. Sozusagen, wenn wir es nicht hinkriegen, den Bereich mehr zu professionalisieren, mehr Standards einzuziehen, klarer zu machen, was Menschenrechte sind, insgesamt das Wissensniveau erhöhen, wie Diskriminierung funktioniert, was wir dagegen machen können und so weiter und so fort, dann werden wir nicht vorankommen. Ich denke, im Brückenbau war klar, da braucht man mindestens 10 Berufe. So, ja, in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, brauchen wir mehr Berufsfelder oder mehr Leute, die da wirklich sich intensiv mit auseinandersetzen und nicht nach dem Motto, ja jetzt hier Gleichstellungsbeauftragte, wer auch immer, rette mal bitte alleine kurz die Welt und finde Antworten auf diese ganzen komplexen Fragen, die sich auch teilweise jetzt nochmal neu in neuen Intensität stellen. Und zu guter Letzt will ich noch darauf eingehen, okay, was heißt das eigentlich, die Institutionalisierung und von FIFA und Empowerment in Bezug auf Grassroots-Aktivismus und Empowerment-Organisationen? Davon gehe ich mal aus, dass auch viele hier sozusagen grassroots-mäßig aktiv sind. Und da würde ich sagen, einer der wichtigen Punkte ist Organizations matter. Ja, also auf Deutsch, Organisationen sind wichtig. Aktivismus auf der Straße ist wichtig. Demonstrationen auf der Straße sind wichtig. Davon brauchen wir mehr. Das Ding ist, in Deutschland funktioniert wenig ohne Organisationen. Wenn von Rassismus betroffene Menschen nicht bereit sind, auch selber Organisationen zu gründen, Organisationen aufzubauen, Verwaltungsprozesse zu etablieren, zu wachsen, um dann mit am Tisch sitzen zu können, wird es sehr, sehr schwer sein, diesen Schritt zu machen, wirklich auf Augenhöhe in den Austausch zu kommen. Ja, wenn auf der einen Seite 20 Organisationen sitzen, etablierte Organisationen, die 20, 30, 40, 50, 60 Jahre finanziert sind, ganz viel Wissen aufgebaut haben und man auf der anderen Seite als individueller Aktivist oder Aktivistin steht. Auch da wieder, es ist egal, ob das böse gemeint ist oder nicht, ist einfach ein Fakt. Und ein zweiter Punkt, Money matters, Geld ist wichtig. Aktivistinnen sind aus meiner Wahrnehmung oft so aus dem linken Spektrum, zumindest die, die gegen Diskriminierung kämpfen wollen. Ja, und da will man sich oft nicht mit Geld auseinandersetzen. Das kostet aber Geld. Das kostet sehr, 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 sehr viel Geld, das richtig zu machen, diese Arbeit richtig zu machen. Und wenn gerade die Leute, die sozusagen für eine bessere Gesellschaft kämpfen wollen, sich mit diesem Geld nicht auseinandersetzen wollen und nicht darüber nachdenken, wie kriegt man eigentlich mehr Geld in diese Bereiche, dann wird es extrem schwer. Die Erfahrung haben wir gemacht. Wir haben viele großartige Leute in Berlin, viele großartige Aktivistinnen. Aber wenn ich nicht Menschen einstellen kann und bezahlen kann, dass sie professionalisiert im Alltag und so weiter sich damit auseinandersetzen, Positionen arbeiten, dann machen wir immer wieder den hier, fangen immer wieder von vorne. Das wissen wir in der Universität. Ja, die Leute kommen rein und dann sind sie ganz schnell wieder draußen. Und bevor man in der Uni überhaupt ein Konzept entwickeln konnte, das sich über Jahre stabilisiert, ist alles schon wieder weg an Wissen. Und deshalb brauchen wir eine Professionalisierung, die finanziert ist. Und dafür müssen sich neue Menschen mit Geld auseinandersetzen, die das vorher nicht gemacht haben. Ich selber komme nicht aus dem Bereich. Ja, ich komme auch hier erst nur so Bewegung. Wir haben hier demonstriert gegen die Nazis vom Bahnhof und dann immer hier, ne, wenn die von der Burschenschaft runterkommen, war auch immer so, nee, hier, es geht nicht. Aber nur wenn man demonstriert, baut man keine Organisation auf. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die schwarze Menschen, People of Color, Musliminnen, wer auch immer davon betroffen ist, sich annehmen müssen, weil das kann niemand für sie machen, das kann man nur selber machen. Ja, an dieser Stelle möchte ich tatsächlich schließen. Das sind noch zwei von unseren Veröffentlichungen, falls Sie das Thema weiter interessiert. Wir haben einmal hier auf der linken Seite eine Pilotstudie gemacht unter Führungskräften in der Berliner Verwaltung, in der wir erstmals, ich würde wahrscheinlich auch sagen in der deutschen Geschichte, Daten erhoben haben entlang aller Vielfalts- und Diskriminierungsdimensionen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Also in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Behinderung, in Bezug auf Rassismus und so weiter und so fort. Und haben das pilotmäßig gemacht in Berlin, machen jetzt gerade eine Erhebung unter 20.000 Beschäftigten der Thüringer Verwaltung, um da sozusagen Grundlagen für Diversity-Management-Konzepte zu entwickeln. Und auf der rechten Seite die Broschüre, wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Das hatte ich vorher schon kurz angedeutet. Da werden viele dieser ersten Fragen, die man so hat, in dem Thema erläutert. Weil oft das Gleiche, darf man das überhaupt und wie geht das und so weiter. Das haben wir da zusammengetragen. Beide Broschüren stehen online zur Verfügung unter der Seite www.vielfaltentscheidet.de. Und falls Sie sonst noch Fragen haben, können Sie mich auch gerne per E-Mail erreichen. Vielen Dank.